先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Schönen guten Abend, willkommen im November 2024 Tomasio's Club. Das ist Anton Marschall, mein Name ist Thomas Schmidt-Lux und wir führen Sie heute durch den Abend und wir freuen uns auf eine Diskussion und auf eine Buchbesprechung mit Jürgen Dinkel, Historiker, um über sein Buch, ich habe es Ihnen hier vorne mal präsentiert, über sein Buch zu sprechen, Alles bleibt in der Familie. Jürgen, schon mal jetzt herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
Ich stelle Ihnen, wir machen das gewohnte, den gewohnten Modus. Ich stelle Ihnen kurz Jürgen Dinkel vor, dann fangen Anton Marschall und ich vorne an, ein paar Fragen zu stellen. Und dann sind Sie an der Reihe und können Ihre Fragen zum Erben und Vererben und wie Sie das in der Familie lassen können oder vielleicht auch nicht. Bin da nochmal gespannt. Das kann ich auch. Na, wie auch immer. Sie machen daraus, was Sie interessiert. So ist der Plan für den Abend. Jürgen Dinkel hat Geschichte und slawische Philologie studiert in Freiburg und Kasan, hat dann 2013 in Gießen promoviert und 2022 in Leipzig habilitiert. Ganze Reihe von Forschungsaufenthalten und Fellowships, ist Rezensionsredakteur bei Hasuts Kult, das Format, das kennen Sie möglicherweise, das Online-Format, was wichtig ist für die Geschichtswissenschaft und benachbarte Disziplinen, so ein rezensionswichtiges Rezensionsformat. Und vertritt derzeit, hatte keinen langen Weg, vertritt derzeit die Professur für Geschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts hier bei uns an der Uni Leipzig. Jürgen Dinkel hat zahlreiche Forschungsthemen, die durch die Bank weg interessant sind, haben viele was mehr oder minder direkt mit Kolonialgeschichte zu tun. Zuletzt ist eine kleine Schrift erschienen, die können Sie Open Access im Online abrufen. Die heißt, die ist nochmal schön, sowohl vom Thema als auch von der Form her, finde ich. Danksagen heißt die. Geschichte einer akademischen Kulturtechnik. Sie kennen möglicherweise die mitunter drolligen, sage ich jetzt mal, Danksagungen am Beginn von Büchern. Ich habe jetzt hier noch gar nicht, hätte ich jetzt hier nochmal reinlesen sollen. Na, wie auch immer. Und darüber hat Jürgen einen schönen Text geschrieben, der auch oft gelesen wird und rezipiert wird. Also insofern schon mal vorab nochmal schönen vielen Dank, Jürgen. Wir freuen uns auf den Abend.
Ja, ich mich auch.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Zum Einstieg vielleicht würde mich interessieren, wie sind Sie eigentlich auf das Thema gekommen? Was hat Sie daran interessiert, sich mit Erbe und Eigentum auseinanderzusetzen? Und warum erschien es Ihnen da sinnvoll, Deutschland, die Sowjetunion und die USA miteinander zu vergleichen?
In meiner Dissertation habe ich mich mit einer internationalen Organisation des globalen Südens beschäftigt, der Bewegung Bündnisfreier Staaten. Das fand ich sehr interessant, wie nehmen eben die Länder Asien, Afrikas, Südamerikas die Politik des 20. Jahrhunderts wahr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und die haben immer im Namen der Menschheit gesprochen oder im Namen der Hälfte der Menschheit, die sie vertreten auf ihren Konferenzen oder mit ihrer Organisation. Und bei der Suche nach einem Thema für das zweite Buch wollte ich näher an die Menschen heranzoomen. Ich wollte irgendwie konkretere Menschen, Alltagsleben vor Augen haben und schon, das war so 2014, 2015, als ich auf der Suche nach einem Thema war das Erbenthema groß in der Presse, Vermögensungleichheiten, wie gerecht ist Erben, wie lässt sich das legitimieren. Ungleichheiten war schon ein Thema, das mich in der DIS beschäftigt hat. Und nachdem ich die ersten stichprobenhaften Archivbesuche damals im Staatsarchiv in Marburg, in Wiesbaden vorgenommen habe und die ersten Testamente gelesen habe, die ersten Nachlassakten gelesen habe, da wusste ich eigentlich, dass ich mein Thema gefunden habe. Nach der Durchsicht mancher Nachlassakten, Gerichtsakten, habe ich innerhalb kürzester Zeit das Gefühl gehabt, ich kenne die Familien, ich kenne die Solidaritäten, ich kenne die Konflikte, die es dort gibt, die verhandelt werden im Erbfall und so bin ich zu dem Thema gekommen.
Ja, spannend. Sie haben es jetzt schon kurz angeschnitten und kurz erwähnt, welche Quellen Sie vielleicht benutzt haben. Aber vielleicht können Sie dann noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie Sie da vorgegangen sind, was man vielleicht auch manchmal Kurioses in solchen Quellen findet und was diese Quellen waren.
Das Buch basiert auf der Analyse von über 2000 Nachlassakten. Das ist die zentrale Quellenbasis und die Nachlassakte ist die Akte, die das Amtsgericht in Deutschland anlegt, wenn ein Erbfall dokumentiert wird. Da ist enthalten das Testament, da sind enthalten Korrespondenzen mit dem Gericht, Korrespondenzen mit Rechtsanwälten, wenn es Schulden gibt mit Inkassounternehmen, Briefe zwischen Verwandten. Das ist die zentrale Quellenbasis und ich habe mit Frankfurt angefangen und was mich von Anfang an interessiert hat, ich wollte was herausfinden, nicht nur wie Individuen und Familien die Weitergabe von Erbe regeln, sondern wie das auch in verschiedenen politischen Systemen gemacht wird. Dadurch bin ich dann einmal nach Baltimore in die USA gekommen, das ist die zweite Fallstudie und die dritte Fallstudie ist zu Erbübertragungen in Odessa, im Zarenreich der Sowjetunion, der Ukraine. Wie vererbt man eigentlich Vermögen in einem kapitalistischen Land, in Deutschland mit seinen verschiedenen politischen Systemen und in der Sowjetunion, in einem sozialistischen Land? So bin ich, das war die erste Frage, zu den Fallstudien gekommen. Man entdeckt sehr viele Kuriositäten. Also in dem Buch gibt es ein Beispiel, da wird ein Testament verwechselt bei der Eröffnung und keiner der Beteiligten merkt es. Ich kann später noch erklären, was meine Interpretation ist, wieso niemand merkt, dass ein falsches Testament eröffnet wird. Viele Testamente sind aber im 20. Jahrhundert extrem standardisiert und wenig spektakulär, weil man stößt auf Kuriositäten.
Vielleicht mal noch eine Nachfrage an der Stelle. Es wird nicht jeder Fall, in dem irgendwas vererbt wird, geht zum Amtsgericht ein, oder? Das ist eine spezifische Auswahl von Fällen, die dir da begegnet, oder?
Das ist eine der zentralen Erkenntnisse der Studie. Man kann davon ausgehen, dass mehr als die Hälfte aller Erbübertragungen überhaupt nicht amtlich erfasst und registriert sind. Also in Baltimore kann ich das am genauesten sagen, im frühen 20. Jahrhundert werden zwischen 10% und 20% aller Erbübertragungen überhaupt nur amtlich erfasst. Für Deutschland ist es sehr schwer zu sagen. Ich habe lange mit dem Hessischen Statistischen Amt korrespondiert. Es ist sehr schwer herauszufinden. Für Odessa während der Sowjetunion noch weniger. In Baltimore kann man sagen, auf dem Höhepunkt erfasst das dortige Amtsgericht, der Orphans Court heißt es in Maryland, knapp die Hälfte aller Erbübertragungen, aber seit den 1970er Jahren ist es wieder rückgängig. Können wir auch fragen, was bedeutet das eigentlich? Wie stark kann der Staat in die Familie hineinregieren, in den Privatraum Familie und was bleibt verborgen?
Das können wir vielleicht noch nachtragen, also die Länder, der Ländervergleich USA, Deutschland und dann ab 45 Westdeutschland und Sowjetunion wird nochmal feingestellt, justiert auf drei Städte. Baltimore für die USA, Frankfurt am Main für Deutschland und Odessa für die Sowjetunion. Wir kommen gleich mal zur Hauptthese oder zum roten Faden, könnte man vielleicht auch sagen, so des Buches. Denn es ist jetzt vielleicht nicht so verwunderlich, so, weil der Titel des Buches deutet schon darauf hin, alles bleibt in der Familie. Und es ging uns, glaube ich, wir beiden so, wir mussten es uns, das ist irgendwie interessant, dieser Befund, weil einerseits denkt man, naja, also ich assoziiere sofort bei Vererben Familie, aber man merkt eigentlich beim Lesen, dass man sich in gewisser Weise diese Annahme auch erstmal ein bisschen fremd machen muss, um nochmal gewissermaßen auf den zweiten Blick das zu beobachten, was du auch immer wieder rausstellst als zentralen Befund. Man sieht eigentlich, und du kannst das jetzt ergänzen oder dem widersprechen, wenn ich es jetzt falsch wiedergebe, wie stark und wie stabil und wie nochmal ganz neu stabil sich die Familie, die bürgerliche Familie, könnte man sagen, sich da in den letzten zwei Jahrhunderten über Erben und Vererben konstituiert, teilweise neu konstituiert, in jedem Fall widerständig bleibt gegenüber Zugriffen von außen. Und eigentlich so die zentrale Instanz bleibt, in der am besten Fall sozusagen das Erbe und Vererben geregelt wird.
Ja, das ist der zentrale Befund des Buches, dass über 200 Jahre hinweg in verschiedenen politischen Systemen, auch in der Sowjetunion, die ja zwischenzeitlich den Erbübertrag verbieten, Familien, aber auch staatliche Institutionen, Gesetzgeber weitgehend darauf hinwirken, dass Erbe in der Familie bleibt. Das ist heute, wie du sagst, das muss man sich fremd machen, weil es uns so natürlich vorkommt. Es ist aber gar nicht so natürlich. Das ist was durch Wertvorstellungen, durch Gesetze, durch Praktiken erzeugt wird. Und es ist, wenn man es eben weiterdenkt, sagt es sehr viel über unsere Gesellschaften aus. Ich wollte was über unsere Gesellschaft, über die US-Gesellschaft, über die sowjetische Gesellschaft herausfinden. Und da sieht man eben, das ist sozusagen der übergeordnete Befund, wie zentral die Familie für die Organisation von Gesellschaft ist. Die Familie als eine Solidargemeinschaft, die verlässlich ist, die in vielen Fällen verlässlicher erscheint als der Staat, die immer wieder Personen zusammenbindet. Neben den drei Städten gibt es in dem Buch eine vierte Fallstudie, nämlich über Erbtransfers unter Migranten, über Grenzen hinweg. Und ich fange mit einem Beispiel an. Da ist eine Person aus dem Zarenreich nach Russland migriert und stirbt dann in den 1950er Jahren in den USA. Das war ein Jude, der ist zweimal geflohen, einmal aufgrund von dem Pogrom aus dem Zarenreich nach Deutschland, dann als die Nazis an die Macht kommen in die USA. Der hat seine Verwandten ungefähr 50 Jahre nicht mehr gesehen und schreibt in seinem Testament, trotzdem sein Erbe soll an seine Verwandten, das sind seine Geschwister und Nichten in der Sowjetunion, übertragen werden. Und das sieht man immer wieder, diese enorme Beharrungskraft von Familie über politische Zäsuren hinweg in verschiedenen Gesellschaften. Das ist die zentrale These und das stellt eben auch die Frage, was sagt es noch über Gesellschaften aus? Also wenn eben der Vermögenserwerb so stark vom familiären Hintergrund abhängig ist. Was hat es mit dem Selbstverständnis als Leistungsgesellschaft zu tun? Ich habe es jetzt gerade eben nochmal nachgeschaut, kurz vor der Diskussion heute. Ungefähr 75% der hochvermögenden Familien in Deutschland haben ihr Vermögen geerbt. Was bedeutet das sozusagen, wenn wir Familie so zentral stellen im Vergleich zu anderen soziologischen Thesen, die sagen, wir leben in einer singularen Gesellschaft. Und da würde ich eben sagen, die Bedeutung von Familie gilt es hochzuschätzen, wenn wir verstehen wollen, wie unsere Gesellschaften funktionieren.
Ja, nun war ja dieses Familienprinzip, was Sie hier wirklich über zwei Jahrhunderte in verschiedensten Staaten irgendwie zeigen können, wie wichtig das ist im Vermögensübertrag. Nun war das ja nicht immer unumstritten, sondern so im 20. Jahrhundert mindestens gab es ja doch immer wieder auch Versuche, dass der Staat dort irgendwie stärker eingreifen könnte. Sie haben das schon erwähnt, in der Sowjetunion sogar so eine Art Erbverbot 1918 zunächst erlassen oder versucht. Was ist daraus geworden? Vielleicht können Sie uns da noch mehr erzählen. Hat das funktioniert? Und warum vielleicht nicht?
Ja, es hat nicht funktioniert. Und das ist ja das Interessante. Das Bürgertum ist ja zunächst im frühen 19. Jahrhundert diesen Erbtraditionen, dieser dynastischen Weitergabe von Vermögen gegenüber sehr skeptisch. Also das ist gegen den Adel gerichtet, das ist zum Teil gegen die Kirche gerichtet. Ende des 19. Jahrhunderts ist es wieder anders. Aber es gibt verschiedene Strömungen, die mit der Weitergabe von Vermögen und der damit einhergehenden Perpetuierung von Macht und Besitz brechen wollen. Am deutlichsten die Kommunisten, also Marx macht es im Kommunistischen Manifest, später ändert er seine Meinung, aber die Sowjetunion verbietet 1918 den Übertrag von Erbe. Aber auch in den USA gibt es eine große Strömung, die sieht in der Konzentration von Vermögen eine Gefahr für die Demokratie. Also um 1900 zur gleichen Zeit sagen sie, zu große Vermögensungleichheiten gefährden eigentlich demokratische Prinzipien und demokratische Verfahren, wenn einzelne Personen mit zu viel Geld sich zu viel Macht in der Politik oder in den Medien kaufen können. Das führt zu Forderungen, Erbübertragungen entweder zu verbieten, am radikalsten in der Sowjetunion oder in den USA durch die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Das sind auch Forderungen, die liberale Sozialdemokraten, Sozialisten in der Weimarer Republik im Kaiserreich vorbringen. Und das Erstaunliche ist, es gibt nach dem Ersten oder während des Ersten Weltkriegs eine kurze Phase, wo diese Kräfte an Einfluss gewinnen, an Macht gewinnen und es werden auch Gesetze erlassen, Erhöhung von Erbschaftssteuern, Verbot von Erbübertragungen, auch Erzberger. Erzberger will die Erbschaftssteuer eigentlich zur zentralen Einnahmesteuer der Weimarer Republik ausbauen. Aber über einen längeren Zeitraum hinweg bis in die 1960er Jahre werden diese Regelungen in allen drei Ländern, die ich mir anschaue, zurückgenommen. Das hat unterschiedliche Gründe. Da müsste man jetzt sozusagen in jedes Land nochmal einzeln reinschauen. Am deutlichsten aber in der Sowjetunion. Die Zivilgesetzbücher 1963, 64 in der Sowjetunion und in einem sozialistischen Land erlauben wieder offiziell den Übertrag von Vermögen in der Familie. Also das ist ein längerer Prozess. Und das ist eben der Befund, diese Eingriffe ins Private oder in diesen als privat gerahmten Raum der Familie, da kann der Staat dauerhaft nicht eingreifen. Also das stößt auf Widerstand, auf politischen Widerstand, aber es stößt auch auf Widerstand in den Familien. Also in der Sowjetunion schreiben Leute weiterhin Testamente, es wird weiter vererbt. Paradoxerweise, und das ist einer der interessantesten Befunde in den 1920er Jahren, ist zwar offiziell der Übertrag von Erbe verboten in der Sowjetunion, aber es gibt überzeugte Kommunisten, die gehen vor Gericht und klagen ihr Erbe ein. fordern sie es ein. Sie sagen, sie haben ihr Leben für den Kommunismus aufs Spiel gesetzt, im Bürgerkrieg beispielsweise. Und deswegen haben sie jetzt auch ein Recht, das Häuschen ihrer Mutter zu erben. Und das wird auch verhandelt. Also da sieht man diese starke Beharrungskraft von familialen Denken.
Du hast jetzt schon das Stichwort Besteuerung jetzt auch schon genannt. Und Besteuerung ist ja auch so ein Instrument, was gewissermaßen jetzt erstmal keinen Vollzugriff auf das Erbe unternimmt, aber dann doch staatlicherseits da, naja, wenigstens einen Teil davon haben will. So. Und das fand ich wirklich interessant in verschiedenen Kontexten. Und wir gucken jetzt mal in den USA-Kontext so dass das Thema früh aufkommt. Und also mindestens jetzt im Fall der USA, also so um 1900, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, und doch schon gleich relativ umfassend gewissermaßen da so ein Steuerprogramm entworfen wird, auch mit einer progressiven Steuer, die durchaus beachtliche Höhen erreicht. Vielleicht kannst du da mal so gewissermaßen eine kurze Geschichte erzählen. Das ist ja, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe auch noch mal ein bisschen kurz vorher recherchiert, und wenn ich nicht ganz falsch lag, sind die Erbschaftssteuern in den USA ja immer noch irgendwie im zweithöchsten im weltweiten Vergleich. So. Aber vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, zu dieser Idee sozusagen der Besteuerung, die doch stark auch aus den USA kam und ja auch auf andere Kontexte dann Auswirkungen hat.
Ja, also der Spitzensteuersatz bei Erbschaften war mal in den 1940er Jahren bei 70% ab einer gewissen Höhe, also ein enorm hoher Steuersatz. Und die Gründe, wieso sich unterschiedlich, also es hat sich eine breite Koalition dafür ausgesprochen, die Erbschaftssteuer zu erhöhen. Die Gründe waren aber unterschiedliche. Das war einerseits eine Fraktion, die würde man vielleicht in Deutschland am ehesten so sozialdemokratisch verorten, da ging es um Vermögensumverteilung und Chancengleichheit. Es gab aber auch eine Strömung, die sah, eben was ich schon erwähnt hatte, in zu großen Vermögensungleichheiten per se eine Gefahr für die Demokratie. Auch die haben sich dafür ausgesprochen. Interessanterweise während dem Ersten Weltkrieg haben sich auch sehr viele Politiker, Gouverneure, Senatoren aus dem mittleren Westen dafür ausgesprochen, weil sie die Idee hatten, diese Steuer richtet sich vor allem gegen die unbeliebte Elite an der Ost- und Westküste. Also auch die haben das sozusagen unterstützt. Und dann haben sowohl der Erste, aber vor allem der Zweite Weltkrieg es auch finanziell notwendig gemacht, den Staat zu finanzieren. Auch da haben sich dann nochmal eher konservativere Politiker dafür ausgesprochen, dass sich eben auch die Vermögenden an den Kriegsanstrengungen beteiligen sollen. Und so ist eine extrem breite Strömung zunächst entstanden, die dazu geführt hat, dass die USA tatsächlich 1942 eine Erbschaftssteuer von 70% einführen. Es hat auch damit zu tun, es gibt die föderale Ebene, also die Erbschaften werden zweimal besteuert in den USA, einmal auf föderaler Ebene, einmal auf bundesstaatlicher Ebene, auch das hat dazu geführt. Das heißt, von den 1940er bis in die 1970er Jahre waren die USA eines der Länder, die Erbschaften am höchsten besteuert haben. Das hatte aber unterschiedliche Konsequenzen, was dann passiert ist. Soll ich weiter erzählen, was passiert dann? Weil das könnte auch interessant sein.
Aber an der Stelle kannst du es ruhig nochmal.
Also was ich interessant finde ist, es gibt in den 1940er Jahren, finde ich auch für die aktuelle Erbschaftssteuerdebatte hochrelevant, eine breite Koalition, die aus unterschiedlichen Gründen sagt, es würde unserer Gesellschaft gut tun, wenn wir großes Vermögen höher besteuern. Was aber nicht passiert ist, dass man die Ämter, die diese Erbschaftssteuer erhöhen sollen, finanziell oder personell mit fachlicher Expertise besser ausstattet. Das heißt, relativ schnell sind eigentlich die Ämter, die diese Erbschaftssteuer einziehen sollen, überfordert. Und das heißt, plötzlich dauern diese Erbübertragungsverfahren immer länger. Es fehlt fachliche Expertise, was relativ schnell auch dazu führt, dass die sehr Vermögenden Strategien entwickeln, diese Erbschaftssteuer zu umgehen. Es gibt unzählige Studien, die sagen, diese Erbschaftssteuer trifft eigentlich hauptsächlich die Mittelschicht, was zu Unzufriedenheit führt, zu einer berechtigten Unzufriedenheit, dass man beobachtet, die sehr Vermögenden finden Schlupflöcher, sie zu umgehen. Und für die Mittelschicht wird es teurer und länger, also der Übertrag der Verfahren steigt von ungefähr einem Jahr oder weniger von einem Jahr auf plötzlich über 5 Jahre, bis so ein Verfahren abgeschlossen ist. Das heißt, es gibt eine breite Unzufriedenheit an dieser Steuer in den 1970er Jahren und dann gibt es 2 Strömungen, die sich verknüpfen. Das ist eine konservative und eine neoliberale Strömung, die sich zusammentun, um diese Steuer Schritt für Schritt wieder abzubauen. Zum einen ist es, Konservative wollen die Familie stärken und sprechen sich dadurch sozusagen grundsätzlich dafür aus, dass sich der Staat aus vielen Aufgaben zurückziehen soll und man die Familie stärken soll. Und die Familie stärkt man eben, indem man nicht das Erbe besteuert und an einen ineffizienten, vermeintlich ineffizienten Staat überträgt, das ist das Argument, sondern wenn man es in der Familie lässt, also Reagan, einer der Sprecher dann als Präsident sagt, es gibt eigentlich keine effizientere ökonomische Einheit als die Familie und deswegen sollte man das Vermögen da lassen. Und das trifft aber auch auf eine neoliberale Strömung, die aus anderen Gründen sagt, Erbschaftssteuern sind ungerecht und die sagen, wieso soll der Staat eingreifen und versuchen, Gleichheit herzustellen im finanziellen Bereich, in anderen Bereichen, macht es der Staat auch nicht. Und solche Leute wie Friedman, die argumentieren dann mit der Schönheit von Romy Schneider und der Stärke von Muhammad Ali und sagen, da greift auch keiner ein. Da gibt es Talente oder Unterschiede in den biologischen Anlagen und solange der Staat da nichts macht, könnte man eigentlich finanzielle unterschiedliche Voraussetzungen genauso sehen und da sollte der Staat sich auch raushalten. Und die finden eigentlich in den 80er Jahren zusammen und führen dann Schritt für Schritt dazu, dass man Erbschaftssteuern wieder senkt.
Ich trage das mal selber kurz nach. Du hast kurz angedeutet, das ist wirklich im Buch beeindruckend zu lesen, also beeindruckend und irgendwie auch irritierend, sage ich jetzt mal, was für eine Menge an Akteuren, Institutionen und ja sowieso Verschriftlichungen und Regelungen sich um diesen ganzen Nachlass beginnen zu entwickeln. Eigentlich in allen 3 Kontexten in den USA fand ich es am eindrücklichsten. Und das führt eben dazu, was du jetzt sagtest, das dauert mitunter jahrelang, bis sowas abgeschlossen ist. Und dann ist möglicherweise schon wieder der nächste Fall eingetroffen. Wie auch immer. Also das ist nochmal, das wird im Buch, um das jetzt nochmal so kurz an der Stelle zu würdigen, wirklich akribisch nachvollzogen. Und immer wieder, das fand ich wirklich schön, das fanden wir beide, glaube ich, ganz schön, immer wieder mit Fallbeispielen, so wie du es beschreibst, nochmal so mit verschränkt. Lass uns mal dann doch nochmal kurz auf den deutschen Fall eingehen. Gibt es jetzt ein paar Sachen zu sagen? Das eine, das hast du jetzt auch schon mal angedeutet, dieses so nach dem Ersten Weltkrieg, auch hier nochmal eine ganz, ganz, ganz starke, eigentlich breite Allianz zugunsten einer hohen Besteuerung, die dann wieder an Einfluss verliert. Interessant fand ich nochmal mit dem Beginn des Nationalsozialismus, wurde versucht, 1933, also wurde das dann schon ausbuchstabiert, das sogenannte Reichserbhofgesetz, was insbesondere auf die Landwirtschaft abzielte. Magst du da mal die Geschichte erzählen, weil da kommt auch wieder der Punkt, den Anton vorhin schon mal hatte, so der Punkt des Widerstandes im Grunde so ins Spiel und die Grenzen staatlichen Wirkens auch im Nationalsozialismus.
Also das ist überhaupt eine Frage, die ich in dem Buch immer durchgehend verfolge. Wie verhält sich eigentlich Staat, Familie und Individuum? Welche Handlungsspielräume erkämpfen die sich oder wer kann wie tief in eine andere Sphäre eingreifen? Und da gilt es zunächst hervorzuheben, bis zur Einführung des BGBs im Kaiserreich im Jahr 1900 gibt es im Kaiserreich über 120 verschiedene Erbrechte. Das hat was mit der Zersplitterung des Alten Reiches zu tun. Extrem zersplitterte Rechtslage. Es gibt Dörfer in Hessen, da gilt je nachdem, auf welcher Seite des Baches man wohnt, ein unterschiedliches Erbrecht. Und die Idee im 19. Jahrhundert ist es, mit dem Ausbau des Staates ein einheitliches Erbrecht für alle Bürgerinnen und Bürger des Kaiserreichs zu schaffen. Es wird auch ein moderner, abstrakter Erbebegriff ausgearbeitet im bürgerlichen Gesetzbuch. Und da kommen eigentlich diese ganzen Ideen auf, dass man mit einem einheitlichen Erbgesetz und mit einem einheitlichen Erbebegriff Vermögen und Familie steuern kann, die Idee des Social Engineerings. Deswegen diese ganzen Fantasien, dass man über Erbrecht und Erbschaftssteuern Gesellschaften steuern und gestalten könnte. Was bei dieser Vereinheitlichung außen vor bleibt, ist das landwirtschaftliche Erbrecht. Das heißt, es passiert mit dem BGB eine enorme Vereinheitlichung, nur das landwirtschaftliche Erbrecht bleibt zersplittert. Und da gibt es eben bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Diskussionen, auch das Erbrecht im ländlichen Raum zu vereinheitlichen. Beim BGB passiert es nicht, und das ist erstmal zunächst das, was die Nazis zuerst mal machen. Also sie holen diesen Vereinheitlichungsprozess nach mit dem Reichserbhofgesetz. Vereinheit oder haben die Idee, das Erbrecht im ländlichen Raum zu vereinheitlichen und verknüpfen das dann aber gleichzeitig mit ihren gesellschaftspolitischen Vorstellungen, beziehungsweise es gibt ja keine einheitliche gesellschaftspolitische Vorstellung unter der NS-Elite, sondern in dem Fall ist es Walter Dare mit seiner Blut- und Boden-Ideologie, der gerade zu Beginn der 1930er Jahre enormen Einfluss hat, und ihm schwebt eigentlich vor, ein deutsches Volk basierend auf Bauern. Also das ist sozusagen wieder zurück, also das ist eine starke antimoderne Vorstellung von Gesellschaft, Stärkung des ländlichen Raums und eben des Bauerntums. Und da, das ist dann auch antijüdisch, antisemitisch natürlich gedacht, also Erbhofbauern können nur Deutsche werden, die Stärkung des Erbhofs, und was damit auch einhergeht, ist eben die Stärkung des Anerbenrechts, also die Idee, nur der älteste Sohn soll erben. Also der soll sozusagen diesen Erbhof weiterführen und in die nächste Generation tragen. Und ich kann das jetzt für den Frankfurter Raum sagen, den ich mir angeschaut habe. Es gibt aber Studien zu anderen Regionen, die zu dem gleichen Ergebnis kommen. In Frankfurt gibt es die starke Tradition der Realteilung. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist es eigentlich in Frankfurt schon gang und gäbe, dass alle Kinder, Söhne, Töchter gleich viel erben. Und das Reichserbhofgesetz legt eigentlich was fest, was den Erbtraditionen und Gerechtigkeitsvorstellungen der Landbevölkerung um den Frankfurter Raum diametral widerspricht. Und dann zeigt sich, dass die Bauern und Bäuerinnen und ihre Söhne und Töchter sehr findig werden, dieses Gesetz zu umgehen. Mit Schenkungen, Äcker werden nicht eingetragen, es werden Scheinverkäufe getätigt. Es werden sogar lokale Gauleiter unter Druck gesetzt. Es sind ja häufig selber Bauern, die in diesen Dörfern wohnen, jetzt mal mit dem Eintrag in die Erbhöferolle zu warten. Und die berichten das eigentlich. Ab 1934 gibt es aus dem Frankfurter Umland unzählige Berichte, dass die Bauernschaft sich weigert, dieses Erbhofgesetz anzunehmen. Man sieht eine breite Palette an widerständigen oder renitenten Verhalten, nicht nur in Frankfurt, was 1939 sich nochmal steigert, als zum Teil eben auch Bauern oder ihre Söhne eingezogen werden. Und es gibt einen enormen Missmut, der dazu führt, und da sieht man dann vielleicht auch eine Grenze des NS-Staats, der dann sagt, wir verzichten erstmal darauf, das Reichserbhofgesetz umzusetzen. Die Idee war immer, wir nehmen einen zweiten Anlauf, wenn wir den Krieg gewonnen haben. Also wir wollten das schon machen, aber nach dem Krieg, und mit der Niederlage war es erledigt. Das wird dann aufgehoben vom alliierten Kontrollrat. Aber hier, das ist ein Beispiel von vielen, wo man eben sieht, dass der Staat nicht so einfach da in Traditionen und Gerechtigkeitsvorstellungen oder Familien hineinregieren kann. Das ist das Ergebnis. Wird nicht umgesetzt.
Ja, also jetzt haben wir verschiedene interessante Beispiele gehört, wo also der Staat auf ganz unterschiedliche Art und Weise versucht hat, dort einzugreifen. Und ja, das Fazit ist ja quasi mehr oder weniger gescheitert oder umgangen worden immer wieder. Seit den 70er Jahren ungefähr, sage ich mal, Westdeutschland ist da ja auch ein bisschen ein Ausreißer, aber seit den 70er Jahren sehen Sie da ja wieder einen etwas anderen Trend. Und zwar, dass eigentlich überall Erbschaftssteuersätze sinken, die Freibeträge ansteigen und so weiter. Vor dem Hintergrund meine Frage, kann man dann quasi sagen, dass wir da eine Rückkehr zur bürgerlichen Erbordnung des 19. Jahrhunderts sehen? Oder sehen Sie da vielleicht auch Unterschiede?
Ja und nein. Also ich sehe und befürchte, dass wir, dass die Vermögensungleichheiten wieder zunehmen. Und das hat auch was damit zu tun, dass man zum Teil aufgegeben hat, über Besteuerung dem entgegenzuwirken. Also ich würde sagen, also ich zeige das für Frankfurt auf, die Vermögensungleichheiten, auch für Baltimore. Wir haben noch nicht die krassen Vermögensungleichheiten vom Ende des 19. Jahrhunderts erreicht, aber sie nehmen wieder zu. Da würde ich sagen, gibt es eine Parallele. Es gibt aber einen Unterschied. Also es heißt, alles bleibt in der Familie, das Buch. Was ich aber auch aufzeige, die Vorstellung, was wir unter Familie verstehen, verändert sich im Laufe der letzten 200 Jahre. Also wer ist eigentlich ein legitimes Familienmitglied oder ein Familienmitglied, das erben kann? Und da würde ich sagen, zeigt sich doch eine deutliche Liberalisierung. Also im 19. Jahrhundert war es unvorstellbar, dass ein außereheliches Kind im Testament benannt als Erbe oder Erbin benannt wird. Und das ist sowohl auf rechtlicher Ebene, in Deutschland sehr spät, also außereheliche Kinder waren ehelichen Kindern erst 1997 völlig gleichgestellt, aber es wird vorher schon akzeptiert. Also es zeigt sich ein Wandel von Familienmodellen, auch gleichgeschlechtlichen Paaren, wo es ein deutlich anderes Familienverständnis gibt als im 19. Jahrhundert. Also das wäre der Unterschied.
Wir haben im Buch ja noch ein paar andere Akteure neben Staat und den Familien, die, weiß gar nicht, schon relativ früh jetzt für den von dir untersuchten Zeitraum ins Spiel kommen. Unter anderem sind es ja Stiftungen. Also es sind dann auch Universitäten, die stark sozusagen auf Stiftungen angewiesen sind oder das als starke Finanzierungsquelle ansehen, aber es gibt auch Stiftungen als solche und so. Vielleicht kannst du dazu mal noch ein paar Worte sagen, weil man könnte dir ja nun einerseits, könnte man sagen, die treten so ein bisschen in Konkurrenz zu Familien, könnte man jetzt erstmal so denken. Mitunter ist es aber auch ja dann verschränkt miteinander. Vielleicht kannst du da nochmal so ein Schlaglicht drauf werfen.
Ja, also im 19. Jahrhundert ist das Stiftungswesen, Mäzenatentum in allen drei Untersuchungsstätten schon am Blühen und völlig etabliert. Das ändert sich dann in den einzelnen Ländern. Was ich mir anschaue, ist das Erbschaftsfundraising der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Die entdecken das nach dem Zweiten Weltkrieg, entwickeln Strategien, sozusagen sie beobachten, dass sie immer wieder größere Legate von einzelnen Personen bekommen an die Universität, manchmal Geld, manchmal aber auch seltene Münzstücke oder Bücher. Und sie überlegen und fangen an zu überlegen und zu lernen, wie können wir eigentlich systematisch Erbschaften einwerben. Und das machen sie auch, das wird erfolgreich. Diese Abteilung wird ausgebaut, bauen ein USA-weites Netzwerk auf und akkumulieren. Der Plan ist, 100 Millionen Euro an Erbschaften einzusammeln über 25 Jahre, was sie fast schaffen, also eine gewaltige Summe. Und was dabei wichtig ist, und das ist die Leitlinie dieser ganzen Unternehmen, und das findet man in diesen Flugblättern, Flyern, Beratungsgesprächen, die sie machen, eine Stiftung oder eine Gabe an die Universität in diesem konkreten Fall ist nie gegen die Interessen der Familie gerichtet. Das ist nur die Umwandlung, nur in Anführungsstrichen, nur die Umwandlung von ökonomischem Kapital in symbolisches oder kulturelles Kapital. Also das in den USA ist es am deutlichsten, wenn eben ein Teil einer Universität nach dem Familiennamen benannt wird oder wenn ein Stipendium nach dem Namen der Familie oder einer konkreten Person benannt wird. Also ich habe dann auch die Unterlagen von Personen gesehen. Das sind manchmal Kinderlose, aber nicht nur Kinderlose. Das sind dann eben Personen, die sagen, wir haben einen Bezug zu der Universität, wir haben dort vielleicht studiert, wir wollen aber, dass unser Familienname assoziiert wird. Und das wird ganz deutlich, niemand versteht das im engeren Sinne als gegen Familieninteressen gerichtet. Es ist sozusagen eine Unterstützung und Etablierung, Verankerung der Familie im Stadtraum durch die Stiftungsgabe, die man dort macht.
Kapitalumwandlung finde ich ein ganz schönes Stichwort an der Stelle. Anton, willst du noch eine?
Ich würde vielleicht noch selber was ergänzen wollen.
Ja.
Also würde vieles ergänzen, aber was mir wichtig ist, und die Frage nach Stiftungen und was wir Erbschaftssteuern, was wir bisher besprochen haben, suggeriert, also es gibt den engen Zusammenhang, dass wenn wir über Erbschaften reden, dass es mit Reichtum zu tun hat. Das ist was ich häufig beobachte, auch in den Medien. Bei Erben, Erbinnen denkt man häufig an große Vermögen, aber mein Buch zeigt eigentlich auf, Wenn man sich mit Erbe beschäftigt, lernt man sehr viel über Armut. Sehr viel mehr über Armut und den gesellschaftlichen Umgang mit Armut als über Reichtum, weil rein statistisch gesehen es sehr, sehr viel mehr arme und verschuldete Erblasser und Erblasserinnen gibt als Reiche. Also ich will nur mal zwei Zahlen nennen. Also im Jahr 2001, das ist das letzte Jahr, das ich mir für Frankfurt angeschaut habe, sind ungefähr 18% aller Erbschaften in Frankfurt am Main überschuldet. Bei Baltimore sind es über 20, also fast 30% aller Nachlässe, die dokumentiert werden, die überschuldet sind. Also und da kommen noch nicht die ganzen diese Folgekosten abgerechnet, die Erben zu zahlen haben, Beerdigungskosten, ausstehende Mieten und so weiter. Also Nachlässe, die von vornherein überschuldet sind und die Familien, Individuen, aber auch die kommunale Verwaltung immer wieder vor die Frage stellen, wie gehen wir damit um? Also das ist mir wichtig, irgendwie dieses Bild zu korrigieren. Wer sich mit Erbschaften beschäftigt, erfährt eigentlich mehr über Armut als über Reichtum.
Ja, in die Richtung hätte ich tatsächlich auch noch gefragt. Und zwar muss ich dann doch nochmal zu dem Familienprinzip, nämlich kommen vor diesem Hintergrund. Weil das war ja eben auch so eine andere Tendenz, die Sie aufgemacht haben, eben am Beispiel Frankfurt, der Anteil ausgeschlagene Erbschaften eben stieg dort auch an in den letzten Jahrzehnten. Eben vor allen Dingen, weil sie überschuldet waren, diese Erbschaften. Das ist der Hauptgrund, denke ich. Und da sieht man dann ja, dass quasi dieser moralische Druck, dass man jetzt generationsübergreifend für Schulden seiner Familie haften muss, sozusagen, diese Vorstellung ist ja dann vielleicht auf dem Rückzug. Kann man das da ablesen? Ist das dann vielleicht doch eine Infragestellung des Familienprinzips?
Könnten wir weiter diskutieren? Müssen wir vielleicht auch? Also die erste für mich überraschende Vorstellung war die erste große Schuldenwelle, die ich für Frankfurt beobachte, ist in den 20er Jahren nach der Inflation, als es wirklich sehr, sehr viele überschuldete und arme Erbschaften gibt. Also manche Schätzungen zu der Zeit sagen, dass in Frankfurt fast jede dritte Erbschaft überschuldet ist nach der Inflationszeit und dem Ersten Weltkrieg. Und in dem Kontext hat das Frankfurter Wohlfahrtsamt plötzlich ein großes Problem, weil sie plötzlich mit sehr vielen armen Familien konfrontiert sind, wo Schulden im Raum stehen. Und es gibt eine Anweisung des Frankfurter Wohlfahrtsamts, wirken Sie auf die Erbinnen und Erben ein und appellieren Sie an den Ruf der Familie, dass die Familienmitglieder, die noch leben, die Schulden übernehmen und die Erbschaft abwickeln, dass es nicht das Amt machen muss. Und was mich wirklich überrascht hat, ist, das funktioniert. Also in einem sehr großen Maße übernehmen Familienmitglieder, Erbinnen und Erben, die es können, diese überschuldeten Nachlässe. Das ist für mich ein klares Argument oder ein Indiz für diese Stärkung oder für diese Bedeutung, Ruf der Familie und Familienzusammenhalt, dass man selbst Schulden übernimmt. Was aber auch stimmt, seit den 1980er Jahren funktioniert es nicht mehr so. Da gibt es einen zunehmenden Anstieg von ausgeschlagenen Erbschaften. Ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt heißt, das Denken in familialen Zusammenhängen lässt nach. Es ist eher, und das findet man in manchen Korrespondenzen, die Ausschlagung wird jetzt als legitime Strategie angesehen, das noch vorhandene Familienvermögen zu schützen. Also die Überlebenden sagen, das, was wir haben, schützen wir, indem wir die Erbschaft ausschlagen und sozusagen dann die Gläubiger auf den Schulden sitzen lassen. Also dieser moralische Appell an die Familie funktioniert nicht mehr so gut, das würde ich schon sagen, aber die Ausschlagung wird schon explizit als Schutz von Familieneigentum gesehen, dann eben für die nächste Generation.
Vielleicht, bevor wir es am Ende dann vergessen, erzählst du noch kurz die Geschichte mit dem verwechselten Testament. Und dann können Sie sich jetzt schon, während Sie dieser Geschichte lauschen, auf Ihre eigenen Fragen vorbereiten. Aber bevor wir es am Ende dann, man könnte es natürlich ganz am Ende stellen, aber ich fürchte, dann fällt die Story hinten runter. Magst du es?
Okay. Das ist also eine von vielen Anekdoten in dem Buch, die ich, als ich sie das erste Mal gelesen habe, gar nicht glauben konnte und es nochmal lesen musste, ob ich das richtig verstanden habe. Also der Fall ist folgender. So Ende der 1950er Jahre kommt eine Frau mit ihren zwei erwachsenen Kindern aufs Amtsgericht und möchte das Testament ihres Mannes eröffnen lassen. Und da sitzt der Rechtspfleger und eine Auszubildende, der beauftragt die Auszubildende, dieses Testament, das hängt in der Registratur, zu holen. Es wird verlesen, alle erklären sich da mit den testamentarischen Bestimmungen einverstanden. Die Erbscheine werden ausgestellt, die Frau geht mit ihren Kindern nach Hause und dann 2-3 Wochen später bekommt man eine Abschrift des Originaltestaments. Und da stellt sie fest, es ist gar nicht das Testament von ihrem Mann, sondern, was sich relativ schnell herausstellt, die Auszubildende hat daneben gegriffen. Also sie hat einfach zufällig das Testament, das daneben hing, rausgeholt, es wurde verlesen und das hat auch die Zeitgenossen damals gewundert. Wieso ist es von diesen 5 anwesenden Personen niemand aufgefallen? Und der Rechtspfleger muss einen langen Bericht schreiben, wie kann sowas passieren? Und der sagt, er greift da einerseits auf so eine, auf eine Vorstellung des 19. Jahrhunderts zurück, die Frauen in Extremsituationen geistige Zurechnungsfähigkeit abschreiben. Er sagt, die Witwe war so in Trauer befangen, dass sie überhaupt nicht zugehört hat, was da passiert. Das geht weit zurück. Und er selbst, für ihn war es ein langer Arbeitstag, das war der letzte Vorgang und an dem Tag, und da ist es ihm auch nicht aufgefallen, also auf die 2 Kinder und die Auszubildende geht er nicht ein. Und weil sich dann auch relativ schnell alles wieder regeln lässt, niemand klagt oder so, das richtige Testament wird eröffnet, lässt es dann der Oberlandesgerichtspräsident damit auch sein. Das ist sozusagen die offizielle Erklärung, aber meine Erklärung in dem Buch ist eine andere und die hat was damit zu tun, wie sich die Quelle Testament wandelt. Und ich würde behaupten, im 19. Jahrhundert ist so ein Vorfall unvorstellbar. Das bürgerliche Testament des späten 19. Jahrhunderts ist 5 oder 6 Seiten lang in der Regel und da wird ausführlich dargestellt, was hat man an Vermögen, wer sind die Erben, es werden zum Teil noch Ratschläge, Lebensweisheiten weitergegeben. Also das sind schon formalisierte, aber doch noch sehr individuelle Testamente. Und was im 20. Jahrhundert passiert, und das beschreibe ich als Wandel von der Generationengerechtigkeit zur Partnersolidarität, immer häufiger setzen sich Ehepaare gegenseitig zum Erben ein. Das ist in Frankfurt am Main das am häufigsten vorkommende Testament am Ende des 20. Jahrhunderts. Die Hälfte aller Testamente sind Testamente, wo sich Eheleute gegenseitig zum Erben einsetzen, zum alleinigen Erben. Und diese Art von Testament wird immer kürzer. Die meisten dieser Testamente bestehen nur aus 2 Sätzen und die heißen, ich setze meinen Ehemann zu meinem alleinigen Erbe ein und dann schreibt unten drunter die Frau, oder und dann schreibt oben drüber, ich setze meine Ehefrau zum alleinigen Erben ein. Manchmal 2-3 Sätze extrem standardisiert. Und meine Vermutung ist, ich konnte dieses verwechselte Testament nie einsehen, ich vermute einfach, dass da 2 sehr ähnlich lautende Testamente miteinander verwechselt wurden und sozusagen auch in dem Testament das Gleiche drin stand, wie in dem, was sie ohnehin erwartet hat, nämlich, dass sie alleinige Erbin wird. Und das sozusagen, was nochmal darüber zeigt, wie sich sozusagen Ressourcenflüsse im Erbvorgang verändern. Das wäre meine Interpretation dieses doch sehr, sehr kuriosen Erbfalls.
Sehr schön. Vielen Dank bis hierhin, Jürgen. So, wir wären jetzt bereit und gespannt auf Ihre Fragen. Bitte schön.
Das ist zwar nicht exakt dasselbe Thema, aber es wird ja aktuell über eine Vermögenssteuer weltweit geredet, nicht Erbschaftssteuer, sondern Vermögenssteuer. Und da geht es um 2% pro Jahr, sprich 250 Milliarden Dollar wird diskutiert. Ich würde mal wissen, wenn man die Erbschaftssteuer in den USA von 70% aus den 40er Jahren weltweit hochrechnen würde, wie sind dann die Verhältnisse? Und gibt es Hinweise, dass diese Erbsätze, die damals waren, die Welt damals besser gemacht haben? Ist ja zu vermuten, dass dann solche Mega-Imperien, meinetwegen das Trump-Imperium, in dieser Form nicht entstanden wäre.
Ich würde sagen, was sich beobachten lässt, dass die Einführung der Erbschaftssteuern, also ich kann jetzt nur für Erbschaftssteuern sprechen, tendenziell das Potenzial gehabt hatten und hätten Vermögensungleichheiten abzubauen und zu vermindern. Das würde aber mehr erfordern, und das habe ich vorhin versucht anzudeuten, als nur die Erbschaftssteuer zu erhöhen oder eine Vermögenssteuer einzuführen. Was sich in dem Fall Baltimore eben am deutlichsten zeigt, ist der politische Wille, Vermögensungleichheiten abzubauen, ist da. Aber es fehlt die Bereitschaft und dann eben auch über einen längeren Zeitraum der politische Aden und Wille, die Institutionen, die das machen sollen, mit der Expertise und Kompetenzen auszustatten, diese Steuer auch zu erhöhen. Und das liegt daran, in Maryland, was ich mir angeschaut habe, da sind es bis in die 1930er Jahre vor allem Sachbearbeiter, Sachbearbeiterinnen, die die Dinge dokumentieren. Mit der Erhebung, Berechnung von Erbschaftssteuern, da gibt es überhaupt keine Expertinnen oder Experten, die das machen könnten. Während sehr vermögende Personen, die von dieser Erbschaftssteuer betroffen werden, sehr schnell Rechtsanwälte und Finanzexperten finden, die sie beraten, diese Steuern zu umgehen. Entweder Schlupflöcher zu nutzen oder ihr Vermögen in Rechtsgebiete zu verlagern, wo diese Erbschaftssteuer nicht erhoben wird. Also es gibt einfach einen enormen Kompetenzunterschied zwischen der Behörde, die diese Steuer einnehmen soll, und denjenigen, die da kein Interesse daran haben. Das ist, glaube ich, würde ich sagen, das der Haupthaken, wieso das nicht in der Weise funktioniert hat, wie es geplant war.
Meine Frage wäre, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, über so, was eigentlich so die Begründung sein könnte oder manchmal auch ist, warum Leute dann eben sagen, nee, das steht mir schon zu, ich möchte bitte vererben an meine Kinder und dann deren Kindeskinder. Und oft geht das ja einher mit so einer Idee von, meine Kinder sollen es mal besser haben als ich. Also ich habe jetzt dann vielleicht viel gearbeitet und mir ganz viel abgespart und dann habe ich jetzt dieses Häuschen gebaut und das soll doch dann bitte für diese Kinder der Staat in ein besseres Leben sein. Und das ist ja schon auch eine sehr moderne Idee von Fortschritt. Und da würde sich meine Frage anschließen, nämlich inwieweit diese Ideen von Erben in der Familie auch mit einer bestimmten Vorstellung von Fortschritt in eine bessere Zukunft zu tun haben. Oder ist das eher, weiß ich nicht, in den 20ern haben die Leute wahrscheinlich nicht so gedacht, dass es unbedingt besser wird. Da war es halt eher eine Absicherung. Also geht das auch so einher mit Zukunftsvorstellungen, die dann, weiß ich nicht, mal mehr, mal weniger vorhanden sind? Oder ist das komplett unabhängig von diesen Arten von Ideen?
Nee, das hat sehr viel mit Zukunftsvorstellungen und Zukunftserwartungen zu tun. Und es hat auch sehr viel mit Emotionen zu tun. Also auch gerade bei kleinen Erbschaften, dass es in der Familie bleiben soll, da ist es vielleicht manchmal gar nicht in allererster Linie das Vermögen, sondern manchmal geht es auch gerade bei Erbstreitigkeiten um Erbstücke, an denen sozusagen sehr viel Emotionen hängen. Und die Idee, meine Kinder sollen es mal besser haben als man selbst, die findet man immer wieder. Die Frage ist nur, wenn wir dann eher im politischen Raum diskutiert, wie ist das sozusagen für alle gewährleistet? Also ist es sozusagen am besten gewährleistet, wenn sozusagen alle Familien das, was sie haben, weitervererben können? Weil das bedeutet nämlich auch, dass extreme Vermögensungleichheiten weitervererbt werden. Das heißt, das ist jetzt auf politischer Ebene, das heißt zwar, meine Kinder können es vielleicht ein bisschen besser haben als ich, aber im Vergleich zu anderen, die sehr viel mehr erben, haben sie es deutlich schlechter in Relation. Und das ist, glaube ich, das, was es immer wieder auszutarieren gilt. Vielleicht noch mal eine Zahl aus dem Buch für Frankfurt. Im Jahr 2001 vererben die 10 reichsten Personen in meinem Sample, und ich sage ganz offen, die reichsten Frankfurter und Frankfurterinnen habe ich gar nicht in meinem Sample, mehr Vermögen als ein ausgebildeter Fabrikarbeiter in der Metallindustrie, also jemand, der sehr viel, der schon ein relativ gutes Gehalt hat, in 40 Jahren erarbeiten kann. Also wenn er sozusagen 40 Jahre arbeitet, verdient er weniger als die Erben der 10 reichsten Prozent der Frankfurter Erben. Und das ist sozusagen, an solchen Zahlen muss man das eben diskutieren. Würde der sehr sparsam leben, der Facharbeiter, würden seine Kinder vermutlich besser haben als er selbst, aber im Vergleich zu den reichsten 10%, kann man das dann eben auch ganz gut bestreiten, ob das so ist.
Also vielen Dank erstmal, es hat mich bisher schon sehr fasziniert, was Sie hier vorgebracht haben, weil ich also dieses Verhältnis sozusagen Staat-Familie so gar nicht auf dem Schirm hatte. An meiner Beobachtung nach, jetzt weiß ich aber nicht, ob das Ihr Fokus ist, über das Erbe entzünden sich ja auch sehr viele familiäre Streitigkeiten. Also wenn ich dieses alles bleibt in der Familie, ist ja einerseits sozusagen gut, das Vermögen drin zu halten, aber es bleibt natürlich auch der Stress, der Dampf im Kessel, die Frage, wer liebt wen mehr, dieses eine und das andere Kind und so. Also es wird ja auch sehr viel ausgesteuert an Liebesbeziehung oder Liebesentzug über das Erbe. Und bei den, Sie haben es kurz angesprochen, so bei den ganz reichen Familien, also ich bin ein großer Fan von Julia Friedrichs, muss ich zugeben, Crazy Rich, letztes Buch, und jetzt sie halt seit Jahrzehnten im Grunde mit den ganz Reichen in der deutschen, nicht nur in Deutschland beschäftigt hat. Einerseits gibt es kaum Daten darüber. Sie hat also wirklich viel Mühe darauf verwendet, überhaupt ins Gespräch zu kommen mit Multimillionären, um rauszufinden, wie sich deren Leben eigentlich gestaltet und wie sich auch das Leben von deren Kindern gestaltet. Und da ist meine Wahrnehmung, gibt es eine große Unfreiheit, die sich mit diesem Erbe im weitesten Sinne verbindet. Also auf der einen Seite Freiheit, weil man sozusagen finanziell jeden gestalterischen Freiraum hat. Auf der anderen Seite auch das Verpflichtetsein auf die Tradition der Familie, auf die Erwartungen, die einem übertragen werden, ein bestimmtes Unternehmen fortzuführen und sich daraus eben nicht ohne weiteres freimachen zu können. Also das würde mich nochmal interessieren, ob das auch in Ihrem Blick war.
Also zwei Dinge. Zum einen, ich will die Familie nicht verklären. Also was man sieht, die Erbe ist natürlich auch der Ort von Konflikten, bei Erbfällen auch von häuslicher Gewalt. Das sieht man eben auch. In vielen Fällen sieht man aber auch diese Solidarseite. Also ich glaube, eine Familie hat zwei Seiten. Es kann ein Konfliktzusammenhang sein, und es kann aber auch eine Solidargemeinschaft sein. Und das ist zur ersten Frage. Was mich erstaunt hat, es gibt auch einen Fall in dem Buch von einer Frau, die schreibt über einen Zeitraum von, ich glaube, 12 oder 13 Jahren, 4 oder 5 Testamente. Und in jedem Testament enterbt sie ihren Mann, weil er sie körperlich misshandelt. Und es gibt ein Testament, da liegen die ärztlichen Befunde bei, da hat er sie mit der Pfanne geschlagen. Aber, also beziehungsweise im ersten Testament enterbt sie ihm, im zweiten setzt sie ihn wieder als Erben ein und am Ende wird der Mann sozusagen, ich glaube in dem Fall tatsächlich enterbt, aber es gibt viele ähnliche Fälle, wo Frauen ihren Mann, manchmal sind es dann auch die Kinder, das sind dann meistens erwachsene Kinder, die gewalttätig gegen die eigenen Eltern werden, enterbt werden und aber auch wieder dann am Ende als Erbe eingesetzt werden. Und das zeigt für mich auch diese Stärke von familialen Denken, also entweder die Scham, dass man sich nach außen tragen will, was man erlebt hat, aber dann häufig doch auch die Hoffnung, dass sich der Mann oder die Kinder bessern, dass sie doch wieder zum Guten gefunden haben, dass man doch eine glückliche Familie ist. Das hat mich gewundert, dass es doch mehrere Fälle gibt, wo ganz offensichtlich Konflikte und Gewalt thematisiert werden, aber am Ende Familienmitglieder nicht enterbt werden, sondern am Ende dann doch eingesetzt werden. Das nochmal, also nur, das will ich nur nochmal verdeutlichen. Ich will keine Verklärung der Familie hier leisten, aber man sieht eben auch die Erwartungssicherheiten, die Familie, und man sieht auf der anderen Seite eben auch, dass Familienmitglieder bereit sind, sehr viel für Verwandte zu tun, weit über das, was man erwarten würde, altruistisches Verhalten. Dann muss ich sagen, was ich vereinzelt beobachte, ich interessiere mich mehr für die Mittelschicht, vielleicht auch für ärmere Erblasser, Erblasserinnen, Familien. Vereinzelt finde ich, dass, ich lese auch Zeitungen, Medien zu dem Thema, diese Bürde, diese als Bürde empfundene große Erbschaft, mit der Verpflichtungen einhergehen. Da muss ich sagen, hält sich mein Mitleid sehr in Grenzen. Also das steht eben in keinem Verhältnis, wenn man sich mit der Mittelschicht oder der Armut, die einem da begegnet, konfrontiert sieht, dieses Jammern über eine Millionenerbschaft, die eine Verpflichtung mitbringt, ist sozusagen immer noch so privilegiert gegenüber denen, wenn man liest, wie manche Wohnungen aussehen, was manche erben, dass ich finde, da verbietet sich das Jammern.
Ich würde auch nicht mitjammern.
Ja, naja, nee, also so habe ich es auch nicht verstanden, aber das ist, man muss bei dem Erben eben, denke ich, die Gesamtgesellschaft sehen, und deswegen nochmal der Hinweis, man sieht da auch sehr viel Armut. Darüber wird nur leider bei dem Thema so gut wie nie gesprochen, deswegen sage ich es immer wieder. Weil man könnte da auch sehr viel darüber lernen, wie Gesellschaften mit Armut umgehen. Und richtig ist auch, wir wissen noch sehr wenig konkrete Zahlen. Es gibt wenig konkrete Zahlen, wie ist Erbvermögen verteilt in bestimmten Regionen, gesamtgesellschaftlich. Und das kann eigentlich nur der Auftrag sein, weiter zu forschen, weil die Akten sind größtenteils einsehbar. Man müsste eben nur die Forschungsarbeit noch genauer weiter betreiben.
So, hi. Du hast jetzt mehrere Perspektiven und Kriterien irgendwie dabei, mich interessiert, weil das ganze Thema impliziert ja auch Tod und es ist schwierig und manche beschäftigen sich da nicht ganz so gerne und haben sich halt irgendwie Indizien rausgestellt, wer sich zu welchen Zeitverläufen und politischen Systemen, Zäsuren gut informiert hat. Also wer ist halt vorbereitet und wer weiß halt nichts und ist halt irgendwie dann super überrascht, hat sich nicht gekümmert. Also kannst du da irgendwie Typen bilden?
Ja, das kann ich. Erstaunlicherweise kann ich mit einem Mythos aufräumen, dass über das Thema Erbschaft und Tod ungern geredet wird. Zumindest im Laufe meiner letzten 8 Jahre haben mir Leute sehr viele persönliche Geschichten erzählt. Vielleicht auch im Wissen darauf, dass ich sie wirklich eigentlich gar nicht kenne und vielleicht auch nie wieder begegnen werde, aber ich glaube, es gibt zumindest einen Teil, die reden, vielleicht möchten auch darüber reden. Zur Ratgeberliteratur ist es so, es gibt eigentlich immer zu Umbruchszeiten eine enorme Nachfrage nach Ratgeberliteratur. Ich habe gesagt, 1900 tritt das BGB in Kraft und um 1900 gibt es den ersten großen Boom an Ratgeberliteratur im Kaiserreich. Also es ist klar, die Gesetzeslage verändert sich. Und dann gibt es Bedarf danach. Den zweiten Boom gibt es in den 20er Jahren nach der Inflation. Man ist sich nicht ganz sicher, wie läuft es jetzt in der Weimarer Republik ab. Also da gibt es Konjunktur. Und in dem Buch gibt es, finde ich absurd, ich hab eine Episode über einen Mann, Norman F. Daisy, den finde ich einen genialen Verkäufer, der hat es geschafft, einen Erbratgeber zu schreiben. Der hat es auf der New York Times Bestsellerlist im Bereich Non-Fiction auf Platz 1 geschafft. Also man muss sich vorstellen, im Jahr 1967 war auf der New York Times Bestsellerlist im Bereich Non-Fiction auf Platz 1 ein Erbratgeber. Und dieses Buch ist so dick, unlesbar. Ich wette, und es gibt keine 10 Leute außer mir, die dieses Buch jemals ganz gelesen haben. Es ist fürchterlich. Aber es hat sich 3 Millionen Mal, also im Laufe der Zeit fast verkauft, von Daisy kann man sicherlich lernen, wie man sich selbst vermarktet. Er ist in Radioshows, im Fernsehen aufgetreten, er war in allen Elite-Universitäten der USA und hat Ratschläge gegeben, wie man den Erbübertrag planen soll. Und diesen Bestseller und den Erfolg habe ich mir genauer angeschaut und auch mal gefragt, machen eigentlich die Leute, was er da sagt? Also zufällig, der war früher bei einer Bank angestellt und hat so eine Art Trusts verkauft. Das war auch immer sein Hauptratgeber. Errichten Sie einen Trust. Also er hat jetzt nicht noch gesagt, ob bei meiner Bank, aber das hat er empfohlen. Und was sich aber zeigt, wenn man schaut, was Leute in ihre Testamente reinschreiben, zeigt sich, die meisten machen das gar nicht. Also das Buch verkauft sich 3 Millionen Mal, aber was er eigentlich als Hauptratschlag gibt, wird kaum umgesetzt. Und ich würde das so interpretieren, ein paar Sachen, die er empfiehlt, wird gemacht. Das entspricht aber ohnehin gängigen Rechtsvorstellungen und Wertvorstellungen. Dann glaube ich, würde ich sagen, auch zu meiner Lebenserfahrung vielleicht, es ist beruhigend, einen Ratgeber zu kaufen. Man hat schon mal was getan. Man weiß, man muss sich damit beschäftigen. Man hat sich abgesichert. Der erste Schritt ist getan. Aber an dem Punkt, wo es eigentlich wirklich kompliziert, zeitaufwendig und vielleicht teuer wird, machen es die meisten nicht. Also das ist auch, man darf nicht davon ausgehen, dass sich bestimmte Ratgeber sehr oft verkaufen, dass das im großen Stil die Art und Weise, wie Leute ihr Erbe planen, verändert. Da bleiben sie dann doch meistens in sehr starken traditionellen Vorstellungen verhaftet.
Ganz kurz nochmal eingehakt, ist dieser Bestseller, fand ich tatsächlich auch eine tolle Story im Buch über dieses Buch, ist der nicht aber, gehen wir mal zu verstehen, jetzt unabhängig, was die Leute dann wirklich damit gemacht haben, so als
sozusagen Ausweg oder die Vision eines Ausweges aus diesen wirklich inzwischen sehr unübersichtlich gewordenen Bestimmungen, die sich darum gerankt haben? Und ist das nicht, also jetzt mal noch weitergedacht, gibt es nicht, oh, weiß ich nicht, das ist ja 1000 ganz legale Steuertricks, auch hier so ein Millionenbestseller geworden, sozusagen als Reaktion, also so eine scheinbar komplexitätsreduzierende Ratgeber vor dem Hintergrund so einer wirklich ausufernden, und das war mir fürs Erbe gewissermaßen neu jetzt mal, so einer ausufernden Gesetzgebung und Bürokratie jetzt mal nüchtern gesagt.
Doch, mit Sicherheit. Also auch darauf ist es eine Reaktion. Also ist der Verwaltungsvorgang wird immer länger, wird immer komplexer und der verspricht natürlich auch, es wird einfacher, es wird schneller. In den USA ist es auch so, dass Nachlassakten Public Records sind. Das heißt, sobald der Verwaltungsvorgang abgeschlossen ist, darf er von allen eingesehen werden. Also er hat auch gesagt, Nachbarn oder wer auch immer sich für eure Familie interessiert, kann sozusagen in eure intimsten Vermögensangelegenheiten reinschauen. Er gibt auch Ratschläge, wie man Vermögen verschleiern kann. Er bedient diesen Frust über dieses komplizierte Verfahren, dass es öffentlich ist, davon profitiert er. Er profitiert auch von der Do-it-yourself-Bewegung zu der Zeit. Er sagt eben auch ganz stark, ihr braucht gar nicht zu Anwälten zu gehen oder zu Notaren. Die sind teuer und machen das Gleiche, was ihr machen könnt, wenn ihr meinen Rat geht. Der bedient so verschiedene Stränge, aber ich finde es trotzdem sehr erstaunlich, dass so ein Buch sich millionenfach verkauft. Und er hat natürlich noch viele Nachfolger, also das explodiert, dieses Business.
Ich habe zwei Fragen. Einerseits zu dem Erbschaftsbegriff. Meine Vorrednerin hat jetzt gesagt, es geht immer mit Tod einher. Da meine Frage dazu, es gibt ja mittlerweile den Trend, dass viel Vermögen vor dem Tod übertragen wird, einfach um vielleicht auch eine Erbschaftssteuer zu vermeiden oder generell es gar nicht unter dem Erbbegriff laufen zu lassen. Wie weit haben Sie das betrachtet, dass dieses Vermögen oder diese Überträge da schon mit reingehen in diesen Erbschaftsbegriff? Und gibt es da vielleicht auch einen Trend, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es früher eher so war, dass man gesagt hat, okay, man lässt der Großmutter, den Großvater ihre Werte und alles, bis sie versterben und heutzutage das vielleicht irgendwo anders ist, dass man sagt, okay, man nimmt es ihnen vielleicht schon potenziell 5 Jahre vor dem Tod, gibt es an die Kinder weiter, damit es eben nicht mehr erbpflichtig wird oder erbschaftssteuerpflichtig.
Ja, viele gute Fragen. Schenkungen gehen sozusagen mit Erbschaften einher, extrem schwierig zu untersuchen, aber es ist eigentlich genau umgekehrt, wie Sie es gerade skizziert haben. In der frühen Neuzeit, also ist eigentlich der Erbfall der Moment, den man vermeiden möchte. Da sind die Vermögensangelegenheiten eigentlich im Idealfall schon geregelt, gerade im ländlichen Bereich. Christine Fertig und Margret Lanzinger haben das aufgezeigt. Solange die Leute noch leben. Also es gibt den alten Teil, es gibt Nießbrauchrechte, älter werdende Leute werden schon abgesichert, sichern sich ab, wenn sie Vermögen übertragen, aber im Todesfall sollen die Vermögensangelegenheiten eigentlich geregelt werden. Das verschiebt sich erst einmal nach hinten, dann im 19., 20. Jahrhundert, dann gibt es diese Erbschaften. Das ist natürlich auch zu Recht gesagt, ein häufiger Ratschlag, wenn man Erbschaftssteuern umgeben will, Schenkungen schon zu Lebzeiten übertragen. Und das würde mich auch brennend interessieren, dieses Verhältnis von Schenkungen zu Erbschaften. Das ist aber extrem schwer herauszufinden. Und wenn man sozusagen aber das Argument macht, was ich sagen würde, ist, dass die Familie wichtig ist sozusagen für die Lebenspläne, Lebenschancen der Nachfahren, muss man nicht nur Schenkungen mit in den Blick nehmen, sondern was sehr viel früher auch schon deutlich wird, ist, wer bezahlt die Ausbildung beispielsweise. Also das ist in den USA gerade eigentlich das große Thema und es gibt mehrere Aufsätze, die argumentieren und sagen, heutzutage bekommen die Kinder in den USA ihr Erbe eigentlich dann, wenn die Eltern das College bezahlen. Das ist das Erbe. Weil es so teuer ist, dass am Ende dann nichts mehr übrig bleibt. Das müsste man richtigerweise eigentlich alles mit berechnen, ist eben aber methodisch extrem schwierig zu erfassen.
Mich würde interessieren, ob es sowas wie eine Ethik gibt, die überhaupt rechtfertigt, warum vererbt werden kann. Es ist ja sozusagen Eigentum, das an eine Person gebunden ist und das wird einfach übertragen an eine andere Person, die eigentlich keinen anderen Verdienst hat, als aus dieser Gebärmutter geschlüpft zu sein, aus der sie geschlüpft ist. Also wie gibt es da Diskussionen im Rahmen der Kritik an diesem Vorgang, die auf der ethischen Ebene sich abspielen und gibt es da Modelle, wie das gerechtfertigt werden kann?
Naja, mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft entsteht Privateigentum. Privateigentum als eine der Säule der bürgerlichen Gesellschaft. Und mit dem Todesfall tritt eben die Konstellation ein, dass der Eigentümer oder die Eigentümerin tot ist, kein Rechtssubjekt mehr ist in modernen Gesetzen und es eigentlich ja Eigentum ohne Eigentümer gibt. Das ist die Grundvoraussetzung. Und die Frage, die dann im 19. Jahrhundert und schon davor diskutiert wird, naja, wer hat jetzt eigentlich Anspruch auf dieses herrenlose, frauenlose Eigentum? Und da gibt es natürlich, ich hatte das skizziert, so der frühe Marx, und manche sagen, naja, dann müsste es eigentlich zurückfallen an den Staat, der überhaupt diese Rechtsrahmenbedingungen schafft, dass man Eigentum erwirken kann, der das auch sichert, vor Diebstahl schützt. Das ist eine Position, aber die größte und wirkmächtigste ist eben, sie sagt, der in Anführungsstrichen natürliche nächste Eigentümer, Eigentümerin sind Familienangehörige. Das ist sozusagen die Mehrheitsmeinung. Das ist keine Ethik, das ist die Mehrheitsmeinung. Das ist sozusagen in diese Richtung weitergehen. So,
also ein normatives System müsste doch da irgendwie formulierbar sein. Weil es ist ja tatsächlich, also wenn man selber erbt oder über ein Erbe verfügt, also wenn tatsächlich die Eltern weg sind und man ist dann mit dem Zeug da, also ich finde auch wenn man da grundsätzlich drüber nachdenkt, ist es für mich was vollkommen Unterschiedliches, ob ich über Vermögen rede, also über irgendeinen Kontostand, also irgendeine Zahl, die irgendwo gespeichert ist, oder ich rede über Gegenstände, die eine ganz bestimmte also ich wollte von meinem Großvater ein so großes Holzschiffchen haben, was der mal für seinen Sohn gebastelt hat als Spielzeug, als die überhaupt keine Kohle hatten. Das war das, was ich unbedingt haben wollte. Und irgendwie das Gefühl hatte, das könnte ich wollen dürfen. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir in irgendeiner Art und Weise etwas zusteht von diesen Dingen. Und ich habe mich immer gefragt, wie mit welchem Mindset geht man hin und sagt, also ich habe ein Recht darauf, das zu besitzen, was meine Eltern durch ihre Arbeit erworben haben. Für mich ist das eine vollkommen merkwürdige Idee. Und wenn man sagt, naja, das ist halt das, was alle denken, dann ist das für mich noch keine Antwort darauf, warum die das denken. Oder ist es einfach eine Gewohnheit, oder?
Also das Mindset der Einzelnen kann ich Ihnen auch nicht sagen. Also das ist, ich würde aber von der Beobachtung her sagen, in den meisten, und das zeigt eben, wie tief verankert dieses Denken oder diese Werte in unseren Gesellschaften sind, die meisten Leute stellen sich diese Fragen gar nicht. Also da ist es einfach völlig selbstverständlich, dass entweder eine Ehebeziehung oder eine verwandtschaftliche Beziehung es mit sich bringt, dass man das bekommt, ohne dass man da expliziten Anspruch formulieren muss. Also deswegen würde mich auch perspektivisch Studien nochmal zu außereuropäischen Regionen interessieren, um zu fragen, ob das dort auch so ist. Weil was ich auch interessant fand, ist, es gibt ja den Pflichtteil, der geht an familiale Erben. Es gibt aber auch die Testierfreiheit. Das heißt, man darf ja auch über einen Teil seines Erbes selbst bestimmen, an wen das gehen soll. Das können Stiftungen beispielsweise sein. In den USA ist es sehr viel größer. Also man darf über einen sehr viel größeren Anteil seines Besitzes frei verfügen, an wen das gehen soll. Aber interessanterweise ist es in den USA trotzdem genauso wie in Deutschland weitgehend. Es wird hauptsächlich in der Familie vererbt. Also diese große Testierfreiheit wird kaum genutzt oder maximal, um innerhalb der Familie nochmal genauer auszutarieren und bilanzieren, wer was bekommen soll. Und Vielleicht noch was. Es gibt auch immer wieder Umfragen. Wer sind eigentlich unwürdige Erben? Und also klar ist, die Familie ist das Ideal. Und es gibt so eine Statistik. Das sind in den USA Haustiere. Die werden am häufigsten angeführt, obwohl Haustiere immer häufiger vorkommen. Mitglieder des Ku Klux Klans und Sozialisten oder sozialistische Organisationen. Also das heißt sozusagen in die Extreme nicht. Und die Idee ist, es bleibt in der Familie oder maximal eben in der lokalen Community, wenn man als Stifter oder Stifterin tätig werden möchte.
Das Beispiel nach den Haustieren lässt mich jetzt schon wieder neu, aber egal. Ich würde sagen, wir nehmen das mal als Schlusswort. Das öffnet ja auch nochmal den Raum nach vorne und so weiter und so fort. Ich danke Ihnen allen sehr. Ich danke dir, Jürgen. Bevor wir dann möglicherweise einen Schlussapplaus hören, möchte ich nur noch ankündigen, die ganze Sache hier geht weiter. Am 11.12. Und wir sprechen über das Buch von Martin Erler mit dem Titel Kritische Landschaften, Hilbig und Mattheuer. Das ist nochmal so ein bisschen anders sortiert als das, was wir heute gemacht haben. Aber wir laden Sie jetzt schon ein, dann wieder hier zu sein. Haben Sie einen schönen Abend und nochmals vielen Dank.
Ja, ich möchte mich auch bedanken für die tollen Fragen, Diskussionen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.